Maja Storch ist Psychologin, Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin und gleichzeitig Entwicklerin des Zürcher Ressourcenmodells. Ich habe mich auf das Interview gefreut und wollte sie eigentlich über das Zürcher Ressourcenmodell ausfragen. Wir haben aber so interessante Themen auf dem Weg dahin gefunden, dass wir das Thema ZRM auf das nächste Interview verschoben haben. Freut euch also auf alles Mögliche außer ZRM mit Maja Storch.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Niehus und Timo Schlage.
Herzlich willkommen. Der heutige Studiogast heißt Maja Storch. Wir kennen uns schon lange und ich freue mich sehr, dich heute bei uns begrüßen zu dürfen. Maja, die Begründerin des Zürcher Ressourcenmodells, aber natürlich auch viele andere Sätze, die du genutzt hast, die du geprägt hast. Wir haben dich regelmäßig auf Live-Coaching auf dem Online-Kongress. Und jetzt dürfen wir mal verstehen, was sich dahinter verbirgt für die wenigen unter euch, die das Zürcher Ressourcenmodell noch nicht kennen sollten. Herzlich willkommen, liebe Maja.
Hallo, lieber Timo.
Als allererstes würde mich interessieren, wie bist du denn eigentlich zum Coaching gekommen?
Also weißt du, ich bin ja eigentlich überhaupt kein Coach, sondern ich bin Psychotherapeutin. Also ich bin approbierte psychologische Psychotherapeutin und zahle 400 Euro im Jahr für die Kammerbeitrag. Also ich komme ganz klassisch, ich bin Psychologin und habe da eine Therapieausbildung gemacht. Und zwar war das in meinem Fall das Psychodrama, weil ich habe in Konstanz studiert. Und da war in Überlingen, das Moreno-Institut, ein Moreno-Institut. Und in der Zeit, als ich studiert habe, so Ende 70er, Anfang 80er Jahre, da war an der Uni Konstanz die Verhaltenstherapie das wissenschaftliche Instrument. Und bei uns, man hat auch Verhaltenstherapie gelernt. Und wir haben aber damals, es war vor der kognitiven Wende, da hat man wirklich so Verstärkerpläne geschrieben, weißt du, wirklich so die Leute, also Menschen so behandelt wie so dieses Kindertauben mit Belohnung und Verhaltensaufbau. Und also Psychologie-Studierende damals, die meisten von uns haben das wirklich ganz schlimm gefunden. Weil wenn man halt Psychologie studiert als naiver Mensch, dann stellt man sich vor, man führt richtige Gespräche und irgendwie weint mal jemand und dann tröstet man und beschäftigt sich halt mit so wie Psyche irgendwie, ne? Aber geht nicht hin und macht so einen Verstärkerplan. Und also ja, die meisten von uns haben das sehr ungern gemacht. Das war aber halt, man ist nicht drum rumgekommen, man musste das machen. Und du musst dir mal vorstellen, Timo, das war damals eine Zeit, da konnte man, wenn man sich eine kleine Arbeitsgruppe gegründet hat und ein paar Verstärkerpläne als Protokoll eingereicht hat, hast du die Verhaltenstherapie-Ausbildung bescheinigt bekommen. Das war damals, stell dir das mal vor, ja.
Und 3 Jahre heute, wenn man das heute lernt.
Auch Geld. Und damals, das war in den Anfängen, ja, von der Verhaltenstherapie. Und da haben wir uns hingesetzt. Weißt du, es war noch Atomkraft, Nein, Danke-Zeit und so. Und die erste feministische Frauen-Vollversammlung, wo keine Männer rein durften. Lauter, das war diese Zeit, ja. Und da sind wir gesessen und haben uns überlegt, sollen wir so eine Arbeitsgruppe gründen? Einfach damit man mal diese Pappe hat. Wer weiß, wozu man das braucht, haben wir damals so gedacht, ne? Und dann, stell dir das mal vor, haben wir gesagt, nein, das wollen wir nicht. So wollen wir niemals arbeiten. Stell dir das mal vor. Ja, aber das war so unvorstellbar, weißt du, wir fanden das so unmenschlich halt mit diesen Verstärkerplänen. Und also, und das ist zum Thema verpasste Chancen im Lebenslauf. Und dann haben wir eben, also einige von uns haben gesagt, wir möchten aber auf jeden Fall schon eine Psychotherapieausbildung machen während des Studiums. damit man dann halt hinterher auch Geld verdienen kann. Also wenn du studiert hast, irgendwann bietest du auch mal Kohle. Du warst die ganze Zeit arm und bist mit dem R4 rumgefahren und hast den TÜV nicht bezahlen können und so. Und irgendwann will man ja mal Geld auch, bitte. Und dann haben wir halt gesagt, dann machen wir was und was gefällt uns. Und da war halt zum Beispiel jetzt für uns in Konstanz das Moreno-Institut, Psychodrama, humanistische Psychologie, Gruppe, also Menschen, Kräfte entwickeln, das war fantasievoll und so. Also dann haben wir diese Psychodrama-Ausbildung gemacht als Psychodrama-Therapeutin. Ja? Das geht auch immerhin auf 3 bis 4 Jahre, weil du musst da viel Selbsterfahrung erst machen und so weiter. Dann war ich also Psychodrama-Therapeutin und da habe ich auch den Mitentwickler kennengelernt, den Frank Krause. Wir waren in derselben Ausbildungsgruppe. Ne? Frank und ich, wir haben beide Psychodrama aus Psychotherapie-Ausbildung gemacht. Und dann habe ich mein Diplom gehabt als Psychologin und dann habe ich meine Psychodrama-Papiere genommen und die eingereicht bei der Kasse, weil ich jetzt eine Praxis eröffnen wollte. Dann hat es geheißen, ja, das Psychodrama ist aber nicht anerkannt von der Kasse. Ups, weißt du? Und dann haben die gesagt, haben Sie denn nicht Verhaltenstherapie? Und dann habe ich gesagt, ja, das hätte man können, aber das haben wir damals aus ideellen Gründen nicht gemacht. Und ja, nun, dann heißt es, du musst also eine zweite, wenn du eine Praxis machen willst, was damals meine Berufsvorstellung war, musst du eine Psychotherapieausbildung machen, die von der Kasse anerkannt wird. Und Verhaltenstherapie kam immer noch nicht in Frage. Und dann bleibt Tiefenpsychologie. Weißt du, systemisch und so. Das war
ist ja erst vor ein paar Jahren anerkannt worden von den Kassen.
Ja, ja. Das war damals noch völlig, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff überhaupt schon gab oder wenn, dann waren das ein paar Exoten und du kannst alles vergessen. Also es gab entweder VT oder Psychoanalyse, die zwei. Und dann hat man wieder sich überlegt, ja, also wenn ich jetzt Psychoanalyse mache, was will ich denn dann machen? Will ich Freud machen oder Jung? Ja? Und bei Freud hat mir halt nicht gefallen, dass es keinen Kontakt gab. So diese klassische Freudsche Analyse, da liegt ja die Analysandin und die Therapieperson sitzt außerhalb des Blickfeldes und soll ja eigentlich sich auch nicht äußern, weil sie soll ja als Übertragungsfläche fungieren. Und das hat meinem Naturell halt überhaupt nicht entsprochen, weil ich wollte halt eigentlich mit den Leuten schwätzen. Und dann ist eben C.G. Jung etwas, was einem da sehr entgegenkommt, weil da sitzt man sich also nicht gegenüber, sondern man sitzt sich so in so 90 Grad, also so was Angenehmes, dass man sich nicht immer in die Augen starren muss, aber dass man sich schon so im Blickwinkel hat. Man sitzt auf gleicher Höhe, also man ist auf derselben Hierarchieebene. Ne? Es gibt keine Gefälle zwischen Experte und armen, hilfsbedürftigen Wesen oder sowas. Und vor allem ist wichtig, dass auch bei der jungen Psychologie der Analytiker, die Analytikerin auch von sich selbst erzählt. Also man tritt miteinander in eine Beziehung ein und ich bin als Mensch da, als komplette Person auch präsent und diene nicht nur als Übertragungsfläche. Und das hat mir halt besser gefallen. Abgesehen davon hat der C.G. Jung auch das Thema Religion und Spiritualität drin gehabt. Außerdem ist es extrem fantasievoll, weißt du, mit der ganzen Ethnologie und dem Märchen und hat sich auch sehr gut ergänzt mit dem Psychodrama. Und dann bin ich halt nach Küsnacht und habe eine Jungausbildung gemacht. Und es hat so ungefähr alles in allem 150.000 Franken gekostet. Und damals hab ich dann überlegt, ich habe initiiert oder nicht und so. Und wenn man aber so eine Jungausbildung macht, also das ist im Prinzip war es die Alternative, entweder ich mache das Jung, das ist wie ein Zweitstudium, oder ich mache halt dann habe ich halt lieber die Jungausbildung gemacht. Und dann habe ich endlich diese Jungausbildung fertig gehabt. Und dann habe ich mich nostrifizieren lassen vom C.G. Jung Institut Stuttgart, so heißt es. Und dann habe ich diese Approbation bekommen und alles so. Und dann hat es auf einmal geheißen, jetzt müssen Sie in einen Kurs und müssen lernen, wie man die Chipkarte liest und das Abrechnungssystem, weißt du? Und dann habe ich das probiert und dann habe ich gemerkt, das bin schon wieder nicht ich, ja. Also jetzt habe ich quasi den Zugang gehabt zur Kasse, aber ich hätte im Prinzip die Hälfte der Zeit mit Verwaltung zugebracht. Ich wollte nach wie vor eigentlich mit original echten lebenden Menschen einfach original irgendwie echte gute Dinge tun, ja. Und naja, dann habe ich halt, also im Prinzip auch das dann letztendlich nicht gemacht. Und zwischendrin haben aber, ich war schon die ganze Zeit an der Uni in Zürich, weil ich da studiert habe. Und da habe ich mal eines Tages den Auftrag bekommen, also weil mein Chef, der Professor Fendt, der wusste das auch, dass ich viel Ausbildung mache und so. Und dann hat er gesagt, erfinden Sie doch mal ein gutes Selbstmanagement-Training für Lehrkräfte. Also ich war am Pädagogischen Institut für pädagogische Psychologie, nicht für klinische. Das war wahrscheinlich das erste Grundpfeiler für das, wie das ZRN geworden ist, was es wurde, weil es ist ja Psychoedukation. Es ist ja nicht Psychotherapie, sondern Psychoedukation. Und dann habe ich meinen Kollegen Frank Krause gefragt, weil ich den halt kannte von der Psychodrama-Ausbildung. Hast du Lust? Und der hat an der Uni Konstanz, war der stellvertretende Projektleiter für ein Projekt Aggression auf dem Pausenhof. Und zwar haben die den Lehrkräften für die Lehrkräfte ein Programm entwickelt. Das Konstanzer Trainingsmodell hieß es, oder heißt es immer noch, das gibt es ja immer noch, wo Lehrkräfte lernen, bei plötzlich auftretenden Konflikten situativ, adäquat und professionell zu reagieren. Und die spezielle Schwierigkeit handlungstheoretisch ist die, dass ich mir für einen plötzlich auftretenden Konflikt keinen Plan machen kann. Ne? Ich kann mich auf alles Mögliche vorbereiten, aber wenn auf einmal hinten im linken Eck eine Schlägerei ist, oder heute würde man sagen, wenn ein Messer gezückt wird oder so, das ist überraschend, das ist unvorhergesehen. Und die Fähigkeit, dass man dann professionell reagiert, das zu trainieren, das ist wirklich eine harte Nuss, ja. Und die haben daran rumgearbeitet. Und ja, extrem.
Mhm. Kurze Frage, also erstmal überhaupt spannend, dass du zu den wenigen Psychotherapeuten gehörst, die gleich zwei Therapieausbildungen gemacht haben und dann nie in der Praxis quasi niedergelassen in der Profession gearbeitet hast.
Also es ist so, ich habe, während ich meine, also bevor es das Psychotherapeutengesetz gab es bestimmte Kassen, die haben psychologische Psychotherapie bezahlt. Zum Beispiel die Techniker Krankenkasse. Das ist eine sehr innovative Krankenkasse gewesen. Und dann gab es viel so, welche Betriebskrankenkassen oder natürlich also private Krankenkassen haben sowieso bezahlt. Also ich habe lange Jahre eine Praxis gehabt. Ja? Allerdings, wenn jemand gesagt hat, ich bin halt bei der AOK oder so, dann habe ich gesagt, das kann ich leider nicht machen. Die AOK zahlt es nicht, ne? Sondern die zahlt nur VT oder Psychoanalyse. Okay. Und ich habe also schon lange Jahre Praxis gehabt, aber nie so eine richtige, weißt du, mein Traum, Timo, ist immer gewesen, doch ein Schild an der Tür, Dr. Maja Storch, Psychoanalyse, alle Kassen. Das war so meine Berufsvision. Ja. Ja. Und ich habe vorher eben in der Tat lange eine Praxis gehabt, aber halt ohne dieses Schild alle Kassen.
Okay.
Ich habe überhaupt kein Schild gehabt, weil da, wo ich mich niedergelassen habe, als wir da hingezogen sind nach Engen, da hat sich nach 3 Tagen rumgesprochen gehabt, dass da eine Psychologin eingezogen ist, weil es ein kleines. Und ich habe am 4. Tag, hat es unten geklingelt, war der erste Mensch da, der erste Patient. Ich habe niemals überhaupt irgendein Schild irgendwo hin, weil es halt einfach so ein Bedarf ist, ja, und so viele Leute Psychotherapie brauchen. Also ich habe gut gelebt, auch ohne Kassenzulassung. Und wo ich sie dann aber gehabt hätte, hätte ich sie in so einen Chipkurs sollen. Und nee, dann habe ich das. Aber es ist echt absurd.
Ja. Jetzt hast du eben schon das Projekt der Schule mit Konflikten gesprochen und viel über Psychotherapie erzählt. Wie war es denn zu der Zeit überhaupt? Also heute wird man ja bei Konflikten an Mediation denken zum Beispiel. Oder auch Coaching war damals ja auch noch gar nicht bekannt. Griff denn überhaupt schon? Wie war denn so die andere Seite, das, was heute der ganze Coaching-Mediationsbereich angeht, als es ja damals nur diese beiden von der Kasse akzeptierten Therapieansätze gab?
Also am Anfang war das Wort Coaching überhaupt nicht bekannt. Da gab es wirklich nur Psychotherapie. Höchstens gab es noch psychologische Beratung, aber das war meistens so auf so an Beratungsstellen. Also da war man angestellt, städtisch oder kirchlich von der Caritas oder von der Arbeiterwohlfahrt oder sowas. Da gibt es Suchtberatung und sowas gab es. Und dieses Wort Coaching, das kam dann auf einmal, ist das aufgetaucht. Und ich persönlich habe das am Anfang überhaupt nicht ernst genommen, weil ich immer so gedacht habe, ach, das sind halt Leute, die wollen sich diese Psychotherapieausbildung nicht zumuten, weil das ist echt Wahnsinn. Auch jetzt, die jetzt die Approbation sich holen, ne, die sind 4 Jahre weg vom Fenster, komplett. Ist wirklich so. Du kannst schon überlegen, habilitiere ich oder mache ich die Approbation. So ist es. Und da gibt es dann Leute, die wollen das nicht, dann nennen sie sich Coach. Ne? Also sie vermeiden so Konflikte um falsche Berufsbezeichnungen und fangen dann an, irgendwas zu machen. Und am Anfang war das Coaching auch sehr zwielichtig, muss ich sagen. Da gab, also aus meiner Wahrnehmung gab es super Leute dabei, aber auch sehr zwielichtige Gestalten, die halt komischen Kram gemacht haben, komische Ausbildungen hatten, wenn überhaupt. Und sich dann Coach halt genannt haben, weil der Titel ist eigentlich geschützt. Ne?
Und das ist leider heute ja auch wieder so seit ein paar Jahren, dass man auch jeder sonst wie sich Coach nennt und vermarktet und von Coaching, das was wir beiden als Coaching bezeichnen, überhaupt keine Ahnung haben, sondern irgendwelche Kurse geben, aber das eben auch als Mindset-Coaching oder sonstiges anbieten. Insofern, das hat sich leider wenig geändert, die zwielichtigen Gestalten.
Ja, weil halt der Titel nicht geschützt ist. Ne? Und wir hatten das Problem, also am Anfang war das so, dass der Titel Psychologie geschützt war, weil da gab es halt das Diplom-Psychologe. Ne? Ja. Da konnten sie sich nicht mehr Psychologe nennen. Dann schrieben sie an und sagten, ich mache Psychotherapie. Und dann hat eben der Berufsverband Deutscher Psychologen dafür gesorgt, dass es diese psychologische Psychotherapie gibt mit Approbation. Da war der Titel geschützt. Und dann weichen halt so bestimmte Menschen weichen dann halt immer aus und suchen sich halt was Neues, ne? wo sie noch irgendwas wurschteln können und wo halt noch kein Gesetzeslage eindeutig ist. Und so wie ich das wahrnehme, ist es ja jetzt beim Coaching schon so, dass es viele sehr gute Ausbildungsinstitute gibt, viele, die sich extrem um Standards bemühen. Es gibt mehrere solche Zertifizierungsstellen und so. Es gibt also schon so Qualitätskriterien, wo man gucken kann, was hat der Mensch gelernt und was kann der. Aber es gibt halt auch noch genug Leute, die das halt ausnutzen, dass der Titel nicht geschützt ist. Ne?
Ja.
Ja. Und ja, also im besten Fall richten sie keinen Schaden an. Wenn es schlimm läuft, richten die Schaden an. Ja.
Also das ist es eben auch, diese Haltung, die Verantwortung, die damit einhergeht. Wenn du jetzt eine Bäckerei aufmachst und die Brötchen schmecken nicht, dann kaufen die Leute halt die Brötchen nicht mehr oder motzen dich an oder gehst du schlechte Bewertung. Aber da geht ja die Welt nicht von unter. Aber wenn du halt wirklich einen Menschen hast, der in Not ist und den du unterstützt, auch wenn Coaches keine Therapie durchführen, ist es ja trotzdem Situationen, wo man einfach sich Unterstützung wünscht. Und wenn man dann mit der falschen Haltung reingeht, mit einer mangelnden Ausbildung, mit sonstigen Fehlern, ist das schon sehr fahrlässig. Und diese Haltung, was du eben auch sagtest, auf Augenhöhe, auf dem gleichen Stuhl zu sitzen, in Kontakt zu gehen mit dem Gegenüber, das ist schon extrem wichtig. Und diese Haltung sehe ich eben auch als Respekt vor dem Gegenüber. Und das heißt eben aus Respekt auch zu wissen, worauf es ankommt und dass ich auch erst dann starte, wenn ich auch wirklich weiß, was ich tue.
Ja, weißt du, wenn man Psychotherapie macht zum Beispiel, die Psychotherapieausbildung, da lernt man extrem viel darüber, was ich noch ambulant machen kann und wo ich sagen muss, ich möchte jetzt bitte, dass ich stationär gehe. Ja? Und unter Umständen auch diesen Menschen dabei hilft, dass er sich irgendwo freiwillig selber einweist oder auf eine Akutstation kommt und so. Also, dass ich da genau weiß, was kann ich noch vertreten, was ich machen kann und wo muss ich sagen, hier endet einfach mein Arbeitsbereich. Bitte begeben Sie sich jetzt in einen anderen Kontext. Und dasselbe ist ja beim Coaching genauso, dass man sagt, wann arbeite ich noch mit den gesunden Anteilen von dem Mensch? Und wo merke ich, jetzt geht es an Anteile, die nicht mehr Coaching sind, sondern die Psychotherapie sind. Da komme ich an Trauma daran und an grundlegende Defizitthemen und so. Und wo dann eigentlich vom Coaching her ein seriöser Mensch sagt, jetzt möchte ich gern, dass Sie jemand anders aufsuchen, weil wir verlassen den Bereich des Coachings jetzt. Ja? Also wenn man diese Grenze gut im Kopf hat, kann man eigentlich schon so schlimmes Unheil gar nicht anrichten. Aber das Problem ist halt, dass gerade wenn man sieht, was für bestimmte Methoden benutzt werden, dass da halt Methoden benutzt werden, die ja, Defizite ansprechen, ja, schwierigste neuronale Netze unter Umständen triggern. Und dann ist halt da kein Verhaltensrepertoire da und auch kein klinisches Know-how, um zu wissen, wie kriege ich jetzt da den Leuten weiter geholfen. Also man richtet einen Scherbenhaufen an und sagt dann, ups. Und dann wird es halt doof.
Ja. Das wäre der absolute Worst Case, genau.
Ja. Und was ich immer noch so lustig finde, du hast das gerade auch angesprochen, dass du sagst, wenn die Leute zum Bäcker gehen und die Brötchen schmecken nicht, ja, oder wenn halt unten bei uns so, wenn ein neuer Foodtruck aufmacht, geht man mal hin und bestellt mal eine Tüte Pommes und guckt, schmecken die? Dann sagt man, die Pommes schmecken nicht oder sie schmecken. Ne? Und wenn die Pommes nicht schmecken, dann geht man da nicht mehr hin. Also vielleicht gibt man dem Mensch noch eine zweite Chance und bestellt noch eine Currywurst, aber wenn die spätestens, wenn die auch nicht schmeckt, sagt man, dann muss man nicht hin. Also bei anderen, in anderen Zusammenhängen haben die Leute diesen gesunden Menschenverstand, nur beim Coaching und nicht und in der Psychotherapie auch nicht. Also es gibt auch Leute, die Gott ergeben in einer Art von Psychotherapie laufen, jahrelang, die ihnen überhaupt nichts bringt. Ja? Und wo sie dann aber immer irgendwie denken, naja, es ist halt psych und das muss wohl so sein. Und also wo da dieser gesunde Menschenverstand bleibt, frage ich mich immer, ne?
Ja, ich glaube, dass auf der einen Seite der Vergleich fehlt. Wer jetzt eben zum ersten Mal im Coaching oder Psychotherapie ist, der weiß ja nicht, wie andere dabei arbeiten. Und ich glaube auch, dass man das jetzt nicht unbedingt jedem in der Kneipe oder im Café erzählt. Ach ja, ich bin übrigens in Psychotherapie. Das heißt, man hat da weniger Gesprächsstoff, als davon zu schwärmen, wie toll die Pommes bei einem neuen Foodtruck geschmeckt haben. Das heißt, dann verbreitet sich wahrscheinlich weniger schnell, ob jemand gut oder schlecht ist. Und,
ja,
und das Dritte, was ich mir erklären könnte, ist natürlich auch, dass das Defizit erleben, dass dann Menschen denken, oh, liegt ja an mir, ich bin ja nicht in Ordnung. Und wenn das schon der Psychotherapeut so lange dauert, dann muss ich ein ganz schwerer Fall sein. Also bis man dann dahin kommt, dass der andere vielleicht auch noch was besser machen könnte, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor.
Ja, also da hast du schon recht. Die meisten haben wahrscheinlich keine Vergleichsmöglichkeiten. Wobei mir immer mehr Leute jetzt begegnen, die sagen, ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert und das bringt jetzt mal was und das hat gar nichts gebracht. Also es wird ja immer salonfähiger,
ja,
finde ich, dass man sich Hilfe holt, ja, dass man sich auch psychologische Hilfe holen darf. Genauso. Ja. Dafür ist ja dieser Begriff Coaching eigentlich auch gut, finde ich. Psychotherapie ist ja gleich immer so pathologisierend und oh weh, ja. Und wenn man sagt, ich hole mir einen Coach, ich bin eine Führungskraft und möchte irgendwie besser auftreten oder so und hole mir dafür einen Coach, das ist ja mehr so auch wie ein Golf aus dem Sport, ne?
Ist nicht nur salonfähig, sondern mittlerweile auch sehr, sehr anerkannt. Also ich kann jetzt nicht so weit zurückblicken wie du, aber als ich mich jetzt erinnere, als ich meine erste Coaching-Ausbildung gemacht habe, kurz nach der 2000-Wende, da gab es ja vielleicht ein, zwei Institute pro Stadt. Und die Leute waren so skeptisch angeguckt, Coaching, ach so, die einen so total demütig, ehrfürchtig, die anderen, okay, so kurz vor der Klapse, hast noch eine letzte Station, aber so richtig vorstellen konnte sich das keiner. Und ich kann mich auch an meine ersten Firmenaufträge erinnern, wo ich mehrfach unterschreiben musste, dass ich nichts mit Scientology zu tun habe.
Ja.
Und das Logo kommt ja aus der systemischen Aufstellungsarbeit, was ja auch sowas ist, wo die einen sagen, boah, mega Instrument. Und mittlerweile arbeiten ja auch, glaube ich, 80% der psychosomatischen Privatkliniken zumindest mit Aufstellungsarbeit. Aber andere sagen, ganz ehrlich, Scheiterhaufen und nicht wissenschaftlich. Hilfe, was ist das denn? Und das war auch noch eine Phase, wo ich dann sogar schon mal unterschreiben musste, dass ich keine Aufstellung nach Hellinger mache. Also das war schon spannend.
Wo die Aufstellung übrigens als alte Psychodramatherapeutin möchte ich sagen, dass es ursprünglich von Jakob Levi Moreno kommt, diese gesamte Idee, ne? Mit dieser Aufstellung von Familie, entweder von Familien oder von inneren Anteilen. Das ist ja hat seinen Ursprung im Psychodrama.
Genau, und dann die Parts Party.
Von Virginia Satir.
Genau, das waren, glaube ich, die beiden Grundpfeile, Satir und Moreno, weil ich jetzt nicht weiß, wer jetzt die erste Idee hat.
Also Moreno ist älter wie Satir. Der hat auch beides. Das eine ist das kulturelle Atom und das andere ist soziale Atom. Also wenn du eine Psychodrama-Ausbildung machst, lernst du beides. Du lernst innere Anteile darstellen und du lernst soziale Netzwerke darstellen. Weil Moreno als einer der Ersten gesagt hat, Identität ist kein fester Kern, sondern Identität besteht aus mehreren Teilidentitäten. Und er hatte das wiederum damals von George Herbert Mead. Also das ist schon ganz früh dieses, weißt du, was man jetzt kennt von David Brecht, wer bin ich und wenn ja, wie viele und so. Das fing in der Psychotherapie und in der Soziologie schon ganz früh an, als große Gegenbewegung gegen dieses, es gibt einen festen Kern, ja, und darum hat Moreno das auch Atom genannt. Also damals war Atom noch was Tolles, darum hat er sich das so rausgesucht, um zu sagen, das ist ein dynamischer Prozess, ja. Identität ist etwas, was sich ununterbrochen selbst organisierend neu bildet und was halt aus mehreren Teilen besteht, die je nachdem mehr oder weniger in den Vordergrund treten. Ja, ja, so ist es. Und der Herr Hellinger, der macht ja aus der Sicht vom Psychodrama mehrere richtige Kunstfehler. Also wenn man so Aufstellungsarbeit machen würde, in der Abschlussprüfung am Moreno-Institut würde man durchfallen.
Ja, ja, das habe ich auch lange gegen gekämpft, dass man eben auch mit einer Haltung und wertschätzenden Art auch aufstellen kann, ohne halt eben diese Kunstfehler, wie du es politisch korrekt formuliert hast. Und man ist auch gar nicht mehr wegzudenken, dass man aus verschiedenen Anteilen besteht und immer mal der eine der andere im Vordergrund steht. Ob es jetzt Schulz von Thun ist, inneres Team kennen alle, aber eher ins äußere Team, in welchem Kontext man gerade unterwegs ist, das spielt ja absolut mit rein. Und natürlich weiß ich, dass alle Psychologen müde darüber schmunzeln, über diese Diagnostik-Tools, die wir bei Führungskräften in Firmen durchführen, wo man eben dann zwei Achsen hat, was ich introvertiert, extrovertiert, Sach- und personenorientiert. Aber genau das ist auch etwas, wo ich ganz oft erlebe, dass der Fehler von in dem Fall an dem Trainer gemacht wird, dass Leute hinterher sagen, ich bin so und so. Jetzt habe ich ein gelbes und du ein rotes Teil heute an. Ich bin der Gelbe, du bist der Rote. Nein, man hat eben gewisse, sowieso alle Farben, alle Persönlichkeitsanteile. Und es macht doch einen ganz anderen Unterschied, ob ich gerade einer Steuererklärung sitze, wo ich meine letzten drei Blauanteile zusammenkrame oder ob ich mein Kind auf dem Arm habe, was gefallen ist und gerade weint. Insofern ist das ganze Leben kontextabhängig. Also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass es mal verbreitet war zu glauben, dass das nicht so wäre.
Ja. Lustig. Ja, ja, weil ich bin ja groß geworden damit, dass es so ist. Aber wie gesagt, einer der Ersten, der gesagt hat, so ist es nicht, war Moreno. Ja, mit seiner Idee von Spontaneität und Kreativität und aus dem Moment heraus Neues entwickeln, womit wir wieder bei Thema Handlungstheorie und CRM gelandet wären. Weil genau darum geht es dann nämlich. Ne? Wie kann ich situativ, adäquat, spontan handeln? Und wie lässt sich ein situativ adäquates, spontanes Handeln trainieren? Das ist ja dieses scheinbare Paradox. Und da haben eben Frank Krause und ich uns draufgestürzt. Weil ich immer sage, je unlösbarer das Problem, desto mehr laufe ich zur Hochform auf. Also gibt mir ein unlösbares Problem und das interessiert mich dann erst richtig. Alles, was einfach ist, langweilt mich eigentlich sehr schnell, weil ich ein hochentwickeltes Neugiermotiv habe. Und so haben wir dann dieses Zürcher Ressourcenmodell erfunden. Eigentlich wirklich ursprünglich für Lehrkräfte. Und dann hat sich dieses Ding verselbstständigt.
Und ich frage mal ganz dumm, also finde ich es richtig spannend, dass wir beiden jetzt nach über einer halben Stunde zum ersten Mal das Wort ZRM in den Mund nehmen. Ich fand es total spannend, den Exkurs, den wir hatten. Ja. Was uns doch alles irgendwie gerade im Raum steht.
Ganz genau dazu.
Oder spannend, weil ich finde es großartig. Du hast eben das Beispiel genannt, ein Lehrer steht auf dem Schulhof und sieht, wie irgendwie in der Ecke einer ein Messer zieht. Dann ist ja, ob das jetzt die Situation ist oder in der Verhandlung, wo auf einmal irgendwas Schlimmes passiert, irgendwas gedroht wird oder ein sonstiger Schock im Moment, also wenn die Amygdala feuert, dann kann ich ja so viel Kognitives gelernt haben als Führungskraft, wenn mich der Mitarbeiter wieder triggert, weil er zum fünften Mal zu spät gekommen ist, dann kann ich auf einmal die ganzen Feedback-Sandwich, was ich alles gelernt habe, dann in dem Moment gar nicht zugreifen.
Ja, ja.
Das heißt, in einer Kurzfassung, wie schaffst du es, wie schafft ihr es, wie schafft es dein Ansatz, das auszuhebeln und trotzdem in eine Handlungsfähigkeit zu kommen und dann noch in eine spontane, dass ich also nicht immer die gleiche Lösung habe mit, oh, ich muss jetzt keine Ahnung Luft anhalten oder sonst irgendwas
tun. Sage folgende Floskel, siehe manche Politiker, ja. Wenn du manche Talkshow guckst, dann stellt irgendjemand eine Frage, wo immer derselbe spricht und sage ich, was für ein schlechter Coach hat diese Menschen vorbereitet, ja.
Ja, teilweise kann man die Fragen auch eigentlich im Ether rausschneiden, weil die Antworten selten damit zu tun haben. Ist so.
Ja, aber du kannst es als KI, du kannst auch eine KI hinsetzen, die immer dasselbe Zeug labert. Und das ist einfach schlecht, extrem schlechtes Coaching, weil das sind abgeschulte Plattitüden. Und das merken natürlich die Leute, das hat ja keine Wirkung mehr. Ne? Ja, der Witz, wenn man das jetzt kurz zusammenfasst, also die Technik besteht darin, dass ich zunächst mal ein Menschenbild habe, wo ich sage, der Mensch wird nicht nur vom Verstand allein gesteuert, sondern auch von unbewusster Informationsverarbeitung erstens. Und unbewusste Informationsverarbeitung, das ist ja nicht nur Esoterik, sondern es ist ja glücklicherweise durch die Neurobiologie alles extrem abgesegnet mittlerweile. Als wir damals angefangen haben mit ZRM, war das überhaupt noch nicht so. Ne? Da hat gerade Gerald Hüther sein erstes Buch geschrieben gehabt über neuronale Plastizität und so. Ne? Dann ist der Gerhard Roth aufgetaucht bei den ersten Kongressen in Heidelberg und so. Ne? Und das war am Anfang überhaupt noch nicht so, weil du da gesagt hast, Leute, es gibt auch was mit Unbewusstes. Ja, ja, ja. Und wo sind deine Räucherstäbchen? Ne? Und wo ist die tibetische Klangschale? Also es war fürchterlich an Unis. Ne? Das ist zum Glück heute nicht mehr so. Man weiß das. Und wenn ich eben verhindern möchte, dass ich auf alte, unerwünschte Automatismen zurückgreife unter Stress, muss ich mit dem Unbewussten arbeiten. Weil ich muss diese alten, unbewussten Automatismen verändern. Entweder, also auslöschen kann ich sie vermutlich nicht, darüber streitet sich aber die Hirnforschung momentan noch, ob das geht oder ob es nicht geht, ist für uns im Coaching oder in der Beratung auch wurscht. Wichtig ist, dass ich eine gute Umgehungsstraße bauen kann. Ja? Dass ich also sage, wenn 100 Mal jetzt was Plötzliches einfällt, von diesen 100 Mal kann ich 90 Mal mit großer Wahrscheinlichkeit so reagieren, dass ich hinterher sagen kann, ach, das war eigentlich ganz in Ordnung. Ja? Und die 10 Mal, wo es dann doch noch nicht so dolle ist, sage ich immer, sei doch froh, du bist ja eben kein Roboter. Ja? Zum Glück sind wir ja Menschen und ich kann aber halt Wahrscheinlichkeiten erhöhen oder senken. Und wenn ich mit dem Unbewussten arbeite, das ist das A und O. Ich muss das Unbewusste adressieren, weil eben im unter Stress der Verstand nichts zu sagen hat. Und dann kommt die nächste Frage. Ja, wie erreiche ich denn jetzt das Unbewusste? Ne? Und da hat zum Beispiel die Hypnotherapie oder da haben wir auch die analytische Traumdeutung. Da gibt es ja ganz viele Techniken, Mahnen aus dem Unbewussten, Bewegen, Tanzen. Kann ich ja mit einer Gruppe alles nicht machen. Und da haben wir dann halt diese Arbeit mit den Bildern entwickelt. Und was wir neu erfunden haben, ist die Arbeit mit Mottozielen. Also dieser Zieltyp, diese Weltinnovation, dieser neue Zieltyp, der im Prinzip die große Ergänzung ist zu diesen Smart-Zielen. Konkrete spezifische Ziele und die den Verstand eben eher triggern und diese Mottoziele metaphorisch, bildhaft, die halt mit denen ich mein Unbewusstes in einen Zielkorridor führen kann.
Ich finde das unglaublich, dass es immer auch diese smarten Ziele gibt. Die habe ich schon, als ich noch angestellt war, absolut dämlich gefunden. Mhm. Weil die meisten, ich sage immer, das sind SMT-Ziele. Weil das A und R, das achievable und realistisch, das wird ja in Firmen ganz oft außen vor gelassen.
Also wenn Schiebe wäre ja eigentlich, das wäre ja, es heißt ja auch, manchmal heißt das A ja auch attractive, je nachdem, wie man die Abkürzung übersetzt. Das wäre ja eigentlich der motivierende Aspekt, ja. Aber weil da keiner weiß, wie ich das mache, dann lässt man es halt weg. Ne?
Genau.
Und jetzt wissen wir das aber, wie man das machen kann. Bilderwahl, unbewusstes Explorieren, Motto-Ziele bauen. Das weiß man jetzt und dann kann man sich auch entsprechend drum kümmern.
So dass das Unbewusste gar nicht mehr anders kann, als das Ziel erreichen zu wollen.
Ja, anders kann. So würde ich das jetzt wieder auch nicht beschreiben, sondern ich würde halt sagen, das Unbewusste findet Gefallen. Ich kümmere mich halt drum, dass mein Unbewusstes auch mit im Boot ist und nicht nur der Verstand, ja, sondern dass das Unbewusste auch sagt, ha, Mensch, finde ich eigentlich klasse. Und dann macht's mit. So würde ich das lieber beschreiben, das ist so als Umgang mit sich selber, weißt du, dass ich mit meinen Anteilen halt auch auf Augenhöhe umgehe, mit allem, was in mir drin ist. Sag, wie können wir uns denn jetzt darum kümmern, dass das irgendwie alle Beteiligten happy sind und mit im Boot sind, an einem Strand sind und wenn ich Techniken habe, weiß, wie das geht, dann funktioniert das wirklich ganz gut.
Jetzt hast du ganz viele Leute sicherlich total neugierig gemacht, wie denn jetzt genau die Mottoziele aussehen und was sich hinter TTM und den Bildern verbirgt. Ich finde es lustig, weil wir ja eigentlich genau darüber sprechen wollten, haben jetzt so viele andere Themen durchgesprochen, was ich total spannend fand. Und leider ist ja deine Zeit heute begrenzt, deswegen kann ich an der Stelle dich nur bitten, ob ich dich nochmal einladen darf in Podcast, um dann das eigentliche Thema der Mottoziele und des TTMs nochmal genauer zu beschreiben.
Ja, sollen jetzt ganz viele, viele Zuhörende schreiben, oh ja, bitte, oh ja, bitte. Und wenn es eine bestimmte Anzahl überschreitet, die ich mit meinem Unbewussten abklären werde, dann komme ich wieder.
Dann machen wir genau das und ich werde dir einen Screenshot schicken, wie viel ja, bitte, hinterher da kommen. Vielleicht kann ich ja, können wir ein paar Mottoziele entwerfen auf dem nächsten Online-Kongress oder der Folge. Es war wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen, Maya. Vielen Dank für die ehrlichen und spannenden Einblicke und ich freue mich schon auf unser baldiges Wiedersehen.
Ja, lieber Timo, ich wünsche dir noch einen hervorragenden Tag mit viel Sonne.
Ich danke dir. Alles Gute.
Ciao.
Tschüss.